Länder in der Corona-Zeit. Wie sind Auswanderungsländer mit der Pandemie umgegangen? Teil 2. Letzte Woche haben wir über europäische Länder gesprochen und heute machen wir weiter mit Südamerika. Und auch heute habe ich wieder den Frank bei mir. Frank, schön, dass du da bist.
Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden.
Ja, danke Roman für die Einladung. Spannendes Thema mit, ich glaube, ein wichtiger Blick in die Vergangenheit mit einem noch wichtigeren Blick in die Zukunft.
Jawohl. Jetzt hast du nicht nur die tiefgehende Südamerika-Erfahrung, dass wir das eher ein bisschen umdrehen werden. Du stellst mir Fragen oder ich erzähle von meiner Seite aus. Der größte Teil wird wohl von mir kommen. Und wenn ich irgendwas Wichtiges vergesse, dann kannst du es ja ergänzen. Fangen wir mal an mit Panama. In Panama bin ich am Anfang gewesen. Das war ja mein erstes Auswanderungsland. Und dort habe ich mir die große Freiheit erträumt. Und ich weiß noch, wie ich sagte, Panama hat einen Lockdown mal gemacht. Und die haben da so viele Fehler gemacht. Die haben so viel Ärger gehabt, sich so die Wirtschaft zerstört, dass die das nicht wieder tun werden. Und da wurde ich eines Besseren belehrt. Weil es kam dann dafür umso heftiger. Die ersten 6 Wochen Panama, die waren noch gut. Und dann haben sie einen Lockdown total eingeführt. Wir durften nur 2 Stunden aus dem Haus und das auch nur an 2 Tagen in der Woche. Also 4 Stunden insgesamt. Frauen durften montags, mittwochs, freitags für 2 Stunden einkaufen und Männer dienstags, donnerstags. Das war ein Pic de Cedula. Das bedeutet, die letzte Ziffer von deinem Ausweis sagt, wann du in die Geschäfte rein darfst. Bei mir ist es die 3. Ich darf also von 15 Uhr bis 16 Uhr darf ich in die Geschäfte rein, habe eine halbe Stunde hinkommen und eine halbe Stunde zurückkommen. Und das wurde überwacht. Ne, da war Polizei, ja, war da auf den Straßen, Militär hat ja Paraguay gar nicht, hat ja Panama gar nicht. Und die haben dann eben kontrolliert, dass du nirgendwo reinkommst. Und das war schon richtig, richtig beschissen. Jetzt konnte ich mit unterschiedlichen Ausweisen, mit Führerschein und Reisepass, konnte ich zumindest unterschiedliche Uhrzeiten abdecken, also eigentlich den ganzen Tag abdecken, aber man kam 2020 nicht auf die Idee, sich als Frau zu identifizieren und so blieb es dann eben bei diesen beiden Tagen. Ebenfalls sehr fies, ich weiß noch einmal im Shoppingcenter, da hatten die solche Thermogeräte aufgestellt. Ne? Und wenn man dort Fieber hat, ne, dann hat das irgendwie was angezeigt und ein Typ hatte tatsächlich Fieber. Das heißt ja nicht, dass er deswegen Corona hat. Ne? Er ist also durch so eine Schleuse durch, wie wir sie vom Flughafen kennen, fast schon wie so ein Nackscanner, ne? Und das Ding fängt dann an zu piepen, weil er erhöhte Temperatur hat. Dadurch hat er Angst bekommen, ist dann so irgendwie so Richtung Ausgang gelaufen. 2 Polizisten hinterher und die haben den umgeflext wie in so einem American Football Spiel. Wahnsinn, Wahnsinn. Was ich auch noch ganz fies in Erinnerung habe, ist das Maulkorb tragen. Ne? Dass man immer diesen Sabberlappen tragen musste. Und Paraguay hat eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Du schwitzt ja schon die Hände durch. Dann hast du immer diesen nassen Lappen vor dem Mund. Und das ist ja überhaupt mal ein Bakterienfänger. Da wirst du ja erst recht krank durch. Also Panama fand ich wirklich furchtbar. Deutlich schlimmer als Deutschland.
Das ist mal ein krasser Einblick, Roman. Danke dafür. Was mich interessieren würde, weil du warst ja auf der Reise dort sozusagen oder Durchreise, wie war es denn in den Hotels mit Buffet, Verpflegung etc.?
Wie ich mich erinnere, mussten wir immer Maske tragen. Ich habe sie dann so immer über den Mund, aber zumindest die Nase freigehalten, dass ich atmen konnte. Am Tisch konnte man sie dann entfernen, aber wenn du so gegangen bist, wenn du im Gang warst, wenn du gelaufen bist, du musstest den Sabberlappen immer dabei haben und das fand ich schon extrem penetrant.
Und ich kann mich noch sehr gut an deine Videos erinnern, wo du, damit du ein Video vernünftig sprechen kannst, kannst ja keine Maske tragen. Es war ja erlaubt, wenn du Zigarre rauchst, also ich kenne dich da aus dieser Zeit nur mit Zigarre im Mund, dann durfte man die Maske abtragen, war das auch da?
Jawohl, das ist die perfekte Überleitung zum zweiten Land, denn damals habe ich noch Pfeife geraucht. Mir ist dann ein paar Wochen später der Tabak ausgegangen und da war ich schon in Kolumbien, denn ich wollte die Freiheit. Und die habe ich in Panama zu meiner großen Enttäuschung halt nicht gefunden. Kolumbien war ein Land, was seinerzeit verhältnismäßig frei gewesen ist. In Kolumbien wurde das nach Bundesstaaten geregelt. Also wie die USA. Da gab es ja auch sehr freie Staaten, wie Florida und Texas, und sehr reglementierte Staaten. Und ich bin dann nach Cartagena, was extrem frei war. Das Einzige, man musste um Mitternacht nach Hause gehen. Und ich sage mal so, wer nach Mitternacht in Kolumbien über die Straßen läuft, der hat eh einen an der Waffel. Ne? Und deswegen war das so überhaupt keine Einschränkung. Und das war, ja, ziemlich cool, bis die das runtergesetzt haben von Mitternacht auf 22 Uhr und dann wollten sie auf 20 Uhr runter. Und dann bin ich dann eben in den Nachbarbundesstaat hier nach Magdalena und Magdalena, Bolivar, ich vertausche das immer, auf jeden Fall nach Santa Marta. Und in Santa Marta, da bin ich ja auch jetzt gerade, und dort war es dann wieder bis Mitternacht, dass man draußen bleiben konnte. Ja, und das war dann so vielleicht 6 Wochen, wo ich hier freies Leben hatte. Und dann sind sie nämlich auch nachgezogen und haben dann wieder runter auf 22 Uhr, runter auf 20 Uhr. Und im Endeffekt musste man dann irgendwie freitags um 18 Uhr oder sogar um 16 Uhr musste man nach Hause und durfte dann erst montags um 9 Uhr wieder raus. Also so richtig langes Wochenende. Von Freitag später Nachmittag bis Montag Vormittag musste man in seinem Zimmer bleiben.
Aber was ist eine Frage dazu, bitte?
Ja, bitte.
3 Tage im Hotelzimmer ist eine sehr, sehr lange Zeit. Wie hast du die Zeit überbracht? Hast du da Tipps für die Zuhörer?
Es sind tatsächlich Erinnerungen verschwommen bei mir. Was ich noch weiß, ist, dass ich mich rausgeschlichen habe. Ich habe es ja von hier aus nicht so weit zu den Restaurants. Und ich dann so immer an einer Straßenkreuzung geguckt, in welcher Richtung steht die Polizei. Und dann von Auto zu Auto immer weiter gesprungen, ne, bis ich da zu meinem Restaurant gekommen bin. Die Restaurants, die hatten offen, aber die hatten nur Lieferdienst. Ich habe mich da natürlich auch meistens über Lieferdienst ernährt. Und ich weiß noch, dass ich damals ein Mädel hatte, wo ich dann auch so auf demselben Weg zu ihr bin. So weit war das nicht, ne? Aber wirklich rausgeschlichen und dann immer so in den Lichtschatten der Autos von einem zur nächsten, dass die Polizei eigentlich sieht, die Straßen waren menschenleer. Es war schon abenteuerlich. Wenn die Polizei dich erwischt hat, auch vorher schon zu einer Uhrzeit, wo du nicht mehr draußen sein durftest, haben sie natürlich abkassiert. Ne? Da wollten sie dann irgendwas haben, was jetzt für deutsche Verhältnisse nicht so viel ist. Knapp über 10 Euro, aber hier mehr als ein Tagesgehalt. Aber das Schlimmste, Frank, ist, dass hier Menschen reihenweise verarmt, womöglich auch verhungert sind, weil es gibt ja hier in diesen Ländern sehr viele Tagelöhner. Die haben keine Festeinstellungen, sondern die verkaufen was an Touristen. Die verkaufen Armbändchen und Ketten und Bierdosen und Getränke und was weiß ich, ne? Haben eine Straßenküche. Wenn aber keine Touristen mehr da sind, wenn die Abende wegfallen, wenn die Wochenenden wegfallen, ja, wann sollen die denn noch überhaupt irgendetwas verdienen, womit sie sich Essen kaufen können? Und das war furchtbar. Da sind Leute aus ihren Wohnungen rausgeschmissen, weil sie die Miete nicht bezahlen konnten, ne? Die Tagesmiete. Du musst dir vorstellen, man musste immer so Geld durch so eine Gittertür durchreichen und deine Tagesmiete bezahlen. Und wenn du das mal nicht konntest, dann durftest du noch eine Nacht dort bleiben. Dann haben die Leute ihre ganzen Armseligkeiten, also nicht Wertsachen, ihre Armseligkeiten dort hinterlassen müssen, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen, um damit dann beide Mieten zu bezahlen, bis sie dann endgültig rausgeflogen sind. Ich habe den Menschen hier viel Essen spendiert damals, aber es reicht halt nicht für alle. Und da bin ich echt sauer geworden, wie die mit ihrem Lockdown Menschenleben zerstört, wirklich mutmaßlich bis zum Hungertod. Nicht der Virus, sondern die Lockdowns. Das war echt schlimm.
Das glaube ich sofort. Das ist auch eine echt krasse Sache. Und so ein kurzer Einblick nochmal zurück nach Europa von letzter Woche. Schaut deswegen auch mal das Interview von letzter Woche. Hier in Bosnien wurde der Lockdown tatsächlich, das war einer der Hauptgründe, warum der hier beendet worden sind, weil die Leute, die waren einfach pleite, ja, wenn die keine Rücklagen hatten. Danke, Roman. Weiter zu dir.
Ja, noch zum Abschluss von Kolumbien. Ich bin dann in den Parque Tayrona. Der ist jetzt vielleicht 1,5 Stunden von hier aus. Ist ein wundervoller Naturpark, da in so einem Campingresort. Und man durfte nicht an den Strand. Also da haben sie wirklich eine Linie gezogen mit so einem Seil, ne, 30 Zentimeter hoch und Holzflöcken. Und du durftest diese Linie nicht überschreiten, weil sich die Viren mutmaßlich alle genau an den Wellen, am Wasser dort aufhalten, aber nicht am Strand. Da durftest du immer nur bis zu dieser Linie gehen. Und dann war da eben auch so ein Security-Typ und der war bewaffnet. Also weißt du, da kommst du auf Ideen. Was für ein Wahnsinn. Oh ja, und als die dann auch noch angefangen haben, jetzt dienstags und donnerstags auch nicht mehr. Ich hatte schon Sorgen, dass ich nicht mal mehr aus dem Resort rauskomme. Also Leute, wir sind hier mit 10 Touristen, sind wir in einem Resort von 200 Touristen. Wo bitte schön sollen denn hier die Viren sein? Lass mich doch an den scheiß Strand gehen. Nee, keine Chance. Und als es dann eben noch schlimmer wurde, da bin ich dann aus dem Bundesstaat raus. Ich habe diejenigen, mit denen ich mich hier angefreundet habe, habe ich alle mitgenommen, zurück nach Cartagena, weil mittlerweile waren die wieder etwas offener gewesen. Ja, und ab da ging es dann. Ich bin dann weitergeflogen nach El Salvador. Und Frank, du ahnst den Grund nicht, dass du mich genauso bescheuerst. Ich habe nämlich die Nachricht bekommen, dass meine Cedula, meine Residencia, also meine Aufenthaltsgenehmigung für Panama, jetzt fertig ist und ich kann die abholen und ich muss die auch abholen, ansonsten wäre die wieder irgendwie verfallen. Jetzt war aber das Problem, dass du als Ungeimpfter aus Südamerika nicht nach Panama einreisen durftest. Wenn du von Südamerika, egal welches Land von diesem Kontinent, nach Panama bist, dann wurdest du in einer Hotelquarantäne übergeben. Ich meine, 3 Tage, 5 Tage, eine Woche, ich glaube, es waren 5 Tage, dass du auf eigene Kosten in ein Hotelzimmer gekommen bist. Die haben dich mit einem Gefängnisbus am Flughafen abgeholt. Ne, die haben sortiert, geimpft, ungeimpft, ne, wie so beim Bahnsteig von Dachau. Und dann sind die einen in den Gefängniswagen rein und die die anderen durften dann eben normal zum Gepäck und zum Taxi. Ja, die sind dann in Hotels gebracht worden, in Spezialhotels. Und vor jeder Zimmertüre stand ein bewaffneter Cop. Das war Panama. Wollte ich mir natürlich nicht antun. Da habe ich herausgefunden, dass El Salvador gar nichts hat. Da konnte man frei einweisen, also eben nur einen PCR-Test. Und El Salvador ist ja nicht Südamerika, es ist Zentralamerika. Also habe ich 2 Wochen El Salvador gemacht, um dann von dort aus zurück nach Panama zu fliegen, weil dann bin ich ja von Nordamerika eingereist. Ansonsten El Salvador war auch relativ frei. Abgesehen von dem Maulkorb, den sie ja überall hatten, war das wenig bis gar keine Einschränkung. Mexiko bin ich zu dem Zeitpunkt nicht gewesen. Ich habe es aber auf meiner Liste und es steht auch gerade im Chat an der Riviera Maya in Mexiko, also Ecke Cancun, Playa del Carmen Tulum, hatten die 2020 auch ein paar Monate das Lockdown-Experiment gewagt und dann wieder abgebrochen, weil die Leute da auch alle nichts mehr verdienen konnten und sind alle pleite gegangen. Jawohl, danke an Thorsten für die Bestätigung. Seitdem ist Mexiko wohl das reichste Land auf dem Kontinent gewesen oder eines der reichsten. Ich war dort nicht. Ich war in Nicaragua. Auch die haben bei diesem Schwachsinn nicht mitgespielt. Also das gerade so diese vermeintlichen Schurkenstaaten, ne, Nicaragua, Weißrussland, das waren die Länder, die den Menschen die meiste Freiheit gelassen haben. Kommen wir damit zu Peru. Peru war für mich ein Zwischenschritt zwischen Kolumbien und Paraguay. Und Peru war das Schlimmste, was ich erlebt habe. In Peru, da mussten wir Doppelmaske tragen. Also über der einen Maske noch eine andere Maske oben drüber. So nach dem Motto, wenn ein Maschendrahtzaun die Fliegen nicht fernhält, dann machen wir 2 Maschendrahtzäune nebeneinander. So ein Schwachsinn. Und dazu musstest du in Bussen, in Shoppingcentern noch so ein Plastikschild tragen. Kennt ihr das? So, wenn sie so diese Klarsichtfolie oder so ein Plastikschild so als Helm nochmal außen drum über die Maske. Also völlig bescheuert.
Face-Shield heißt das genau oder Spuckschutz, glaube ich auch.
Und einmal, da habe ich einen gesehen, der saß in seinem Auto, hatte zumindest eine Maske, womöglich 2, darüber dieses Face-Shield und er saß alleine in seinem Auto. In so einem Moment, da kriegst du gar nicht die Kamera rechtzeitig aus der Tasche, um davon Foto oder Video zu machen. Du denkst dir nur, ey, was stimmt mit den Leuten hier nicht, ne? Ja, und das Furchtbarste, die hatten dort also auch Lockdown und den Leuten verboten, nach draußen zu gehen in 2020. Und es gab Kameraüberwachung, selbst auf dem Dorf, im Inkatal. Und diejenigen, die das nicht ernst genommen haben, die nach draußen gegangen sind, die hat die Polizei mit Mannschaftswagen eingefangen, haben die auf den Sportplatz vom Dorf dort versammelt und sie dort schikaniert. Die mussten dann dort Hampelmänner machen und turnen. Und das wurde alles gefilmt und vom Lokalfernsehen übertragen, so nach dem Motto, bestrafe 100, erziehe 1 Million. Menschenunwürdig. Und ja, da war ich dann eben auch mit Peru fertig zu dem Zeitpunkt. Ich bin dann noch rechtzeitig raus, bevor sie da mit dem Impfzwang angefangen haben. Das kam dann nämlich als nächstes. Und bin dann damit ins gelobte Paraguay, was tatsächlich 2020 auch nicht so toll war. Muss man sagen, ne? Für alle, die immer glauben, ich lobe Paraguay so in den Himmel, auch das ist differenziert zu betrachten. Ich bin ja 2021 dort angekommen. Im August, das ist Frühlingsbeginn. Und damals war es so, dass wir für 3 Tage Hausarrest hatten, also Hotelarrest hatten, durften uns aber zumindest ein Hotel aussuchen. Und da stand auch kein Militär vor der Tür. Aber sie haben teilweise durch Anrufe oder auch durch Anklingeln überprüft, ob du auch zu Hause bist. Ansonsten mussten wir im Shoppingcenter Maulkörbchen tragen. Auf der Straße war es frei. Wenn du in die Restaurants bist, musstest du wieder Maulkorb tragen. Wenn du am Tisch gesessen hast, könntest du wieder abnehmen. Ich habe da mit den Leuten natürlich wild diskutiert, weil das ja alles fernab jeder Logik ist. Warum sind die Viren nur auf 1,80 Meter Mundhöhe oder 1,70 Meter Mundhöhe? Warum sind die nicht, wenn man am Tisch sitzt? Das ergibt hinten und vorne alles keinen Sinn. Hab dann aber auch dort die Latino-Mentalität verstanden. Es geht nicht darum, was irgendwie Sinn macht. Es geht darum, dass man Vorschriften erfüllt. Und wenn der Latino Vorschriften erfüllen kann, dann ist er glücklich.
Da eine wichtige Zwischenfrage einmal zu. Du hast in vielen Ländern die Zeit verbracht. Wie hat denn allgemein die Bevölkerung darüber gedacht? Also so über diese ganzen Maßnahmen?
Das ist eine gute Frage, wo ich gar nicht so gesicherte Antworten drauf habe, weil ich zu dem Zeitpunkt ja noch ganz schlecht Spanisch gesprochen habe und deswegen der Austausch dort sehr begrenzt war. Mit den Leuten, die ich hier in Santa Marta kennengelernt habe, mit denen ich mich angefreundet habe, denen ich da tagtäglich die Mahlzeiten bezahlt habe, die haben mir nach dem Mund geredet. Die hätten mir nicht widersprochen, weil die wissen, dass wenn ich sie nicht mehr durchalimentiere, dann verhungern sie vielleicht. Dann hätte ich gesagt, dass ich an eine flache Erde glaube, wo man mit WLAN-Strahlen Kaimane verscheuchen kann. dann hätten die mir dann auch geglaubt, ne, und hätten gesagt, jawohl, ist genau so. Ne? Was ich beobachtet habe, die viele Menschen sind mediengläubig. Sie haben die Latinos aber auch da erwischt, wo es denen wehtut. Die haben denen Angst gemacht, ja, wenn du dich nicht impfen lässt, dann stirbt deine Oma und die ganze Familie wird dich für immer hassen, wenn die Oma wegen dir stirbt. Deswegen darfst du nicht feiern gehen, deswegen musst du dir die Impfung holen, weil die leben ja in der Regel in 3-Generationen-Haushalten. Und das hat dann eben schon sehr viele Menschen negativ erreicht. In Paraguay haben sie die Impfung zu großen Teilen abgelehnt. Dann ist auch wieder zwischen Landbevölkerung und Stadtbevölkerung zu unterscheiden. Stadtbevölkerung scheint naiver zu sein und das alles mehr geglaubt zu haben, während die auf dem Land größtenteils sagen, ja, gab's noch nie, glauben wir nicht, interessiert uns auch nicht. Reiche Eliten sind teilweise nach Florida geflogen, weil Paraguay hatte am Anfang keine Impfstoffe. Und die reichen Eliten, wie die sind dann nach Orlando oder wie das da oben alles heißt, ne, um dann eben dort zu shoppen, sich die Impfung abzuholen und sind dann ganz stolz wiedergekommen, dass sie einer von den wenigen in Paraguay mit einer Impfung waren. Sowas gab es dann auch. Ne? Ansonsten ist zu erwähnen, dass es in Paraguay ein öffentliches Impfregister gibt. Da kann man auf die Homepage gehen, da kann man einen Namen eintragen oder eine Ausweisnummer eintragen und du siehst von deinem Nachbarn, von deinen Freunden, ob sie geimpft sind oder nicht. Und wenn man jetzt das bei einigen Namen tut, wo man absolut weiß, wie die denken und dass die sich nicht impfen lassen würden, sie aber im Register drinstehen, dann weißt du nämlich auch, wie das in Paraguay läuft. Und das ist eine Sache, die mich sehr beruhigt für die Zukunft, dass man eben solche Themen paraguayisch lösen kann. Was haben wir noch? Wir haben Brasilien. Brasilien war unter Bolsonaro großartig gewesen. Ein sehr freies Land. Er hat sich ja auch so richtig aufgelehnt. Und als dann die linken obersten Richter dort wieder Lockdowns wollten und wieder alles kaputt machen wollten, hat Bolsonaro dagegen gekämpft. Ehrenmann, sag ich nur. Ja, schade, dass ihm die Wahl geklaut wurde und dann, was war das, 2021, der Präsident Lula da Silva nicht gewählt wurde, aber trotzdem Präsident geworden ist und damit ging natürlich alles wieder bergab. Bolivien war das letzte Land, was ich bereisen konnte, weil die dort auch Ewigkeiten mit PCR-Tests und Impfungen dann dran festgehalten hatten. Argentinien, Chile ist die Hölle gewesen. Ich glaube sogar bis hin zu Hausbesuchen. Die haben sich darum bemüht, dass sie die höchsten Impfquoten hatten auf dem Kontinent. Und die Menschen, die durften wirklich gar nichts. Es waren ganz drakonische Maßnahmen. An der Stelle vielleicht mal zu Carlos. Denn Carlos war zu dem Zeitpunkt in Uruguay gewesen. Und in meiner Erinnerung war Uruguay fast so schlimm wie Argentinien und Chile. Ja, Carlos, erzähl mal.
Nee, um das vorwegzunehmen, also Uruguay war bei weitem nicht so schlimm, es war relativ entspannt. Okay. Trotzdem möchte ich über mehrere Vorfälle, die mir passiert sind, berichten. 3 kleine Vorfälle. Vorweg muss ich Folgendes nehmen. Wir haben hier Gewitter. Es könnte sein, dass es Klopp macht und dass ich dann weg bin. Also nicht wundern, wenn es passiert. Ich hoffe aber, dass es das nicht passiert. Und zweitens möchte ich vorwegnehmen, und da sind wir dann direkt im Thema mit drin, ich bin alter Nachrichtenkameramann und Redakteur. Und als solcher bin ich auch irgendwo Nachrichtenjunkie und habe ein relativ hohes Niveau an Informationen, hohen Informationsgrad. Und für mich war Ende Februar 2020 völlig klar, A, dass die ganze Pandemie eben eine Pandemie ist und dass das alles nur eine riesige Verarschung war. Und mir war völlig klar aus der Kenntnis der Deutschen und einiger Eigenheiten der Deutschen und der deutschen Bürokratie vor allen Dingen, dass das in Deutschland ziemlich übel werden würde. Und dann habe ich ungefähr um den 27. oder 28. Februar zu meiner Frau damals gesagt, lass uns ganz schnell auswandern. Wir hatten das schon länger geplant, wir hatten es vorbereitet, aber nicht in diesem Tempo. Wir haben dann innerhalb von 2 Wochen das Haus meiner Frau verkauft und sind zum 12.03. genau 4 Tage vor dem ersten Lockdown in Deutschland ausgereist und sind angekommen am 13.03. um 9 Uhr abends in Uruguay. Warum ist dieses 9 Uhr abends so wichtig? Weil ich am nächsten Morgen herausgefunden habe, dass wir 3 Stunden vor Schließung der Grenzen in Uruguay eingereist sind. Das war also völlig auf den Punkt. Die ersten Wochen hat man in Uruguay überhaupt nichts gespürt von der ganzen Sache, bis auf eben diese 3 kleineren Vorfälle. Am Ende der ersten Woche bin ich mit dem Ehegatten unserer Einwanderungshelferin losgezogen, um mir eine Local-Telefonkarte zu besorgen. Und dazu mussten wir zum großen Büro des Staatsunternehmens Antel. Antel ist im sozialistisch geprägten Uruguay ein Staatsunternehmen. Dort war eine lange Schlange vor dem Gebäude. Es wurde niemand vorgelassen, wegen Corona halt. Und irgendwann mal regelmäßig kam eine der Bediensteten, der Beamten, sage ich mal in Anführungsstrichen, da raus und hat sich die Ausweisnummern von den nächsten Leuten, die sie reinholen wollte, geben lassen. Und irgendwann mal war ich halt dran, habe ihr meinen Pass gezeigt, beziehungsweise der Kollege hat das halt getan. Und die Frau fragte dann irgendwann mal, war der Mann in Quarantäne? Der Kollege sagte, nee, der ist kurz vor Inkrafttreten der Quarantäne ist der erst eingereist. Und dann hat diese Frau einen hysterischen Anfall bekommen und hat herumgeschrien, hat meinen Pass von sich geworfen. Und ja, dann war ich so ein bisschen im Thema Coroni in Uruguay schon mal drin. Was offensichtlich schon mal funktioniert hatte, war, dass man die Leute ordentlich panisch gemacht hat. Ansonsten aber die ersten 2 Wochen kein Lockdown, das sowieso nicht, der hat nie stattgefunden und kein Maskenzwang, nirgendwo. Und das hat sich an einem Tag geändert, da war ich gerade im Supermarkt und wollte Wein einkaufen fürs Abendessen. Ein paar schöne Flaschen kaufen, uruguayischer toller Wein. Ich hatte dann 2 ausgesucht und hatte die in der Hand und wollte zur Kasse gehen. In diesem Moment kommt der nächste schreiende Mensch auf mich zu. Es war einer der Verkäufer in dem Laden, der wirklich lauthals brüllte. Stellen Sie den Wein wieder ab, stellen Sie den Wein wieder ab, sofort raus, Sie tragen ja keine Maske. Ja, okay. Und damit habe ich dann mitbekommen, dass in Uruguay ab diesem Tag sozusagen die Maskenpflicht in allen Geschäften und Behörden eingeführt war. Draußen ist nichts passiert. Zu keinem Zeitpunkt musste man in Uruguay irgendwie draußen eine Maske tragen. Die Leute, denen hat man ordentlich Panik gemacht, wie in allen anderen Ländern auch. Sie haben es teilweise freiwillig getan. Aber im Großen und Ganzen, das Heckmeck, was wir da auch in den Restaurants und so, was du beschrieben hast, Roman, was du da hattest, nein, das hat alles in Uruguay nicht stattgefunden. Und nach 3 bis 4 Wochen des ganzen Heckmecks hat sich das dann auch so eingepegelt, dass man irgendwie unter der Nase eine Maske getragen hat, wenn man irgendwo rein ist in eine Behörde oder in einen Supermarkt. Und ansonsten hat man da nichts von gespürt von der ganzen Sache. Dritte kleine Geschichte ist meiner Frau passiert. Wir wollten in eine Apotheke, das war so ungefähr 2, 3 Wochen nach Einführung der Maskenpflicht. Ich bin mit dem Auto vor der Apotheke stehen geblieben. Es durfte sowieso nur einer von uns rein. Und meine Frau ist rein, die zu diesem Zeitpunkt kein bisschen Spanisch sprach. Kein bisschen, brauchte sie aber auch nicht, denn sie hat irgendwie vergessen, die Maske aufzusetzen, ist da einfach ohne Maske reingegangen, was dann einen Schreianfall der Inhaberin des Geschäfts verursachte. Schon wieder schreien. Ja, die Leute sind ordentlich verrückt gemacht worden in Uruguay, aber der Lockdown und ähnliche Grausamkeiten haben dort nicht stattgefunden im Großen und Ganzen. Was aber traurig ist, und damit komme ich zum Ende, zum März des Jahres 2020 gab es nach 12 Jahren Sozialismus, die das Land sehr geprägt hatten, wieder einen konservativen Präsidenten. Herr Lacalle Pou kam eben in diesen Monaten ins Präsidentenamt. Und der Lacalle Pou hat die Uruguayer dazu auch gefordert, im Sinne Uruguays zu handeln und sich impfen zu lassen. Das ist wichtig für die Zukunft unseres geliebten Landes, hat er gesagt. Und sehr, sehr viele Uruguayos haben ihm das geglaubt und haben sich die Spritze geben lassen. Ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle die stehen, aber es ist schon eine relativ sportliche Impfquote, die man in Uruguay hingelegt hat. Trotzdem, noch einmal, um das abzuschließen, das war wirklich harmlos, die ganze Geschichte in Uruguay. Es war völlig stressfrei, bis auf diese genannten 3 Vorfälle, die halt ein bisschen seltsam und befremdlich waren und wo man sich dann eben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Aber ansonsten war es sehr entspannt während der Corona-Zeit dort.
Ja, krass. Vielen Dank für die anschaulichen Ausführungen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie so eine Latino-Frau hysterisch rumwollt wegen der Maske. Oh Mann, ja. Also kommen wir dann damit auch zum Ende von dem gesamten Interview. Costa Rica habe ich mir noch notiert. Das war am Anfang eine Hochburg der Freiheit. Und von heute auf morgen haben sie dann Impfpflicht für die Einreise eingeführt. Also ja, das ist ja keine Impfpflicht. Also man muss geimpft sein, um einreisen zu dürfen. So meine ich es. Ecuador haben wir noch, da war auch alles frei. Da hieß es dann ebenfalls auf einmal, man müsse geimpft sein, um dort einreisen zu dürfen. Und sie haben es einem in vielen Ländern dort wirklich schwierig gemacht. Zusammenfassend, in den ländlichen Regionen ist es nach meinem Empfinden sehr viel entspannter als in Ballungszentren. Eben auch ein Grund, dass der Rettungsgarten eben im absolut hintersten Hinterland ist, wo wir von sowas dann eben nicht behelligt werden, wenn es nach der damaligen Übung dann wieder passiert. Zweitens, Länder können sich verändern. Sie sind vom einen Extrem oftmals zum anderen Extrem. Das, wo man dachte, man wäre sicher, so wie, wo ich dachte, Panama würde nie wieder einen Lockdown machen, so wie man dachte, Costa Rica würde frei bleiben, sind das die schlimmsten Länder geworden. Man kann es nicht politisch über einen Kamm scheren. Man kann nicht sagen, in konservativ regierten Ländern ist es liberaler und in sozialistischen Ländern ist es schlimm. Da sehe ich keinen Zusammenhang, weil Nicaragua ist ja ultrasozialistisch und trotzdem waren sie sehr frei. Chile und Argentinien waren sozialistisch und sie waren die Hölle. Und Panama und Costa Rica ist konservativ und es war furchtbar. Und Carlos sagte, naja, also da hat sich der neue konservative Präsident auch nicht rühmlich verhalten. Und Paraguay dagegen wird konservativ regiert und es war ganz in Ordnung. Na, also man kann dort keine Faustregel feststellen. Ich denke, man sollte einerseits flexibel bleiben, dass man mehrere Eisen im Feuer hat. Hinterland ist besser und sicherer. Als Großstadt, in der Großstadt hast du dann verloren. Und der letzte Punkt, ich halte nach wie vor Lateinamerika für einen allgemein sehr guten Erdteil, um so etwas zu überstehen, weil es dann eben doch lateinamerikanische Lösungen gibt, wie man eben die Dokumente bekommt, die man braucht. Und ja, das wäre meine Zusammenfassung. Frank, vermisst du noch etwas?
Ja, ich habe hier noch was stehen und zwar, kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen, allgemein speziell ab 2021, 2022, wie das Reisen mit dem Flugzeug war, ohne die, ja, ich sag's direkt, ohne die Impfung.
Ja, also habe ich ja in einigen Ländern eben nicht möglich und in anderen Ländern schon möglich.
Okay.
Übrigens, selbst Paraguay hatte Ungeimpften mal zeitweise für so 3 Wochen oder so Ungeimpften Einwanderern die Einreise verwehrt. Und dort gibt es sogar ein deutsches Ehepaar, das sich rühmt, dass die das losgetreten haben. Ne? Das sind diese, die ich immer so als Transdeutsche bezeichnen, die antideutschen Auswanderer, die in anderen Ländern sind und Deutsche hassen. Und weil dann eben so viele vernünftige Leute nach Paraguay gekommen sind.
Oh, und jetzt kommen die bösen Schwurbler und die Rechten kommen alle her. Die wollen wir nicht. Bitte mach mal hier Impfpflicht.
Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ne? In einem YouTube-Interview, da haben sie sich genau damit dann gerühmt. Ja, das ist aber auch nach wenigen Wochen erledigt gewesen, weil sowas dann gegen die Verfassung von Paraguay verstößt und dann durfte wieder jeder einreisen.
Das ist wirklich sehr krass, was du erzählst. Und ich kann mich doch sehr gut daran erinnern, wie das Denunzieren in Deutschland wunderbar funktioniert hat, der Nachbarn, der Schulkinder, alles. War das in Südamerika auch so? Ist dir das da auch aufgefallen oder gegenteilig vielleicht?
Gegenteil, im Gegenteil. Dass dort die Leute zusammenhalten als Gesellschaft und dort man zusammen ist als Nachbarschaft, als Familie, sei es gegen Polizei, sei es gegen Regierung, die haben sich eben nicht so spalten lassen wie die Deutschen. Das ist halt ein weiterer guter Punkt hier in Südamerika.
Sehr gut. Vielen Dank, Roman. Vielen Dank, Carlos, für die Einblicke.
Gut. Tja, dann belassen wir es dabei und ich schließe damit, dass ich nach wie vor Südamerika als den besten Kontinent erachte, um mit einem solchen Thema umzugehen. Die Südostasiaten, die sind eben auch alle viel zu obrigkeitshörig. Die westlichen Staaten, die sind zu digitalisiert und auch zu streng. Da kannst du solche Regelungen schwer umgehen. Afrika würde aus dem Aspekt sicherlich auch noch gehen. Da habe ich aber kein gutes Sicherheitsgefühl. Und deswegen bleibt für mich dort Südamerika als ein guter Ort, um künftige Krisen zu überstehen.
So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura Vida. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de